Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde mit Christian Bayer und Rüdiger Bachmann. Hallo ihr zwei.
Hallo zusammen.
Hallo. Die letzte in diesem Jahr.
Die letzte in diesem Jahr. Müssen wir einen Jahresrückblick machen. Haben wir ja auch im Vorfeld drüber diskutiert und dann ist uns aufgefallen, dass sowieso die meiste Zeit des Jahres über Rente geredet worden ist. Dann können wir über Rente reden, weil es gibt was über die Rente zu erzählen.
Ja, wir gehen in Rente.
Halleluja! Ja. Ah nee, Moment mal, ihr seid ja Beamt. Nee, Christian ist Beamter, da heißt das Pension.
Ja, ich gehe in eine Pension.
Weißt du, wie hoch ist bei euch die Nettoersatz, wie heißt das, Rate?
Ja, schwierig zu sagen, also weil wir als Professoren nicht den Standardbeamten, ich sag mal, Tarif haben. Also sozusagen nur bis zu einem gewissen Punkt.
Ihr kriegt aber sogar mehr, oder was?
Nein, wir kriegen weniger, deutlich weniger.
What?
Ja, weil.
Ja, Moment, aber bei den Beamten ist es doch so, dass es auf das letzte Gehalt ankommt.
Es kommt auf letzte Gehalt an und es sind, jetzt schlag mich nicht tot auf die Kommazahlen. Ich meine so 72% des letzten Gehaltes, wenn du 40 ja. Jahre, 40 Jahre.
Da sagt
Dienst
er was
Jahre
von
hast.
Deutlich niedriger. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie lustig, oder?
Ja, aber wir als Professoren haben deutlich weniger als das.
Ach so, die Beamten
ach so,
sind 72.
Ach so, okay.
Die Beamten sind 72%.
Oh, schön.
Und bei den Professoren ist es so, dass du auf das Grundgehalt die 72% kriegst und auf Zulagen bis zu einem gewissen Punkt auch 72% und auf Zulagen, die darüber hinausgehen, 0.
Ah.
So.
Und aber jetzt ist so ein Grundgehalt von so einem Professor ist jetzt auch nicht so schlecht, oder?
Ja, ist kurz vor Rente ungefähr wie ein Gymnasiallehrer.
Okay. Also das letzte Mal, als ich mit Gymnasiallehrern zu tun hatte, wie viel hatte denn meine damalige Freundin an Einkommen?
Also es ist, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ob das wie A14 oder A15 ist, aber ich meine A16 ganz am Ende ist etwas mehr als das W3-Grundgehalt.
Ich will mich ja auch aber nur ein bisschen beschweren und darüber lustig machen, dass Beamte
also es ist okay, ja, es ist völlig, okay. Ich sag nur, ihr habt nach der Ersatzrate geredet.
Ja, klar.
Und
ja.
Die hängt halt davon ab, wie hoch dein Einkommen ist. Je höher dein Einkommen ist, desto niedriger ist die Ersatzrate.
Der Holger wollte doch einfach nur ein bisschen so sein, wie diese ganzen linken Leute in der Diskussion, die sagen, da sitzen diese ganzen Ökonomieprofessoren und kriegen ihre Pension und wagen es, über die Rente zu reden und auch noch zu kürzen und so weiter und so fort. Das ist doch eine Unverschämtheit.
Ja.
Naja, es tut halt weh, ne? Also ich finde, man muss das durchaus anerkennen, du sitzt da irgendwie, gehst jeden Tag 8 oder 10 Stunden aus dem Haus, um zu buffen wie nichts Gutes, hast am Monatsende gerade genug Kohle übrig, um vielleicht so viel zu sparen, dass du einmal im Jahr ordentlich in Urlaub fliegen kannst. Und dann sagt dir jemand, ja, aber das, was du an Rente kriegen wirst, das so nicht, das muss weniger sein.
Ja, aber das Problem ist, wenn du deine Rente auf ein reines Umlagesystem
brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Ich will nur die Leute in Schutz nehmen, die sich da aufplustern. Ansatzweise kann ich das sehr gut verstehen. Das, weißt du, du kannst halt schlecht, das ist ein Dilemma, du kriegst es nicht gelöst, aber du bist verbeamtet, ja. Das heißt, du bist abgesichert, bis du ins Grab gehst und deine Familie vermutlich auch noch mit. Zumindest sieht's so aus von außen. Und gleichzeitig sagst du aus so einer Position heraus jemandem, bei dem es vorne und hinten nicht reicht und dem die Knochen wehtun, ja Digga, du musst jetzt aber leider mal noch ein bisschen länger arbeiten, weil so geht's nicht. Ich kann absolut verstehen, dass da jemand komplett ausrastet.
Das verstehe ich schon, aber das Problem ist, die ausrasten, sind ja nicht unbedingt Leute, die da mit Schwielen an Händen.
Nein, das sind alles Jahre nicht mandatierte Anwälte, sind das. Ja, ja.
Das sind ja irgendwelche Parteifunktionäre von links oder irgendwelche linken Journalisten. Und bei denen wird dann mein Verständnis schon ein bisschen geringer.
Also es ist auch tatsächlich so, dass, wenn man in Daten mal reinguckt, dass die Inanspruchnahme von Frühverrentung mit dem Einkommen steigt. Ja, also je niedriger das Einkommen ist, desto mehr arbeiten die Leute bis zum nominalen Renteneintrittsalter, ganz einfach deshalb, weil sonst das Einkommen nicht reicht. Und die sterben dann auch noch früher.
erzähl mal was. Du bist ja Beiratsmitglied im Wirtschaftsministerium und ihr habt euch da mehrfach dazu geäußert. Erzähl mal, was ihr.
Genau, wir haben uns zu zwei Dingen geäußert. Wir haben sozusagen einmal so größeren Überblick gegeben über, was sind denn die Herausforderungen aus dem demografischen Wandel und was sind im Grunde genommen Strategien, die man versuchen könnte, die Auswirkungen abzumildern. Das ist das eine. Und dann haben wir uns konkret in einem Brief, das ist sozusagen unsere Kurzgutachtenform, die nimmt die formale Form eines Briefes an die Ministerin an. Aber im Grunde genommen kannst du darüber nachdenken, das ist einfach, wo wir auf ein paar Seiten mal ganz knapp Überlegungen zusammenfassen.
Executive Summary für Karl Theodor zu.
Ja.
Hast du eigentlich diesen Aufruf der 22 oder wie es war mit unterschrieben? Ich habe nie genau herausgefunden, wer da eigentlich genau unterschrieben hat.
Erstens hat mich niemand gefragt. Zweitens bin ich sehr zurückhaltend, irgendwelche Aufrufe zu unterschreiben.
Was ist der Aufruf der 22?
Es gab so 22 Ökonomen, die irgendwie so einen Brief unterschrieben haben. Rente ganz schlimm.
Hast du den gelesen? Hättest du ihn inhaltlich unterschreiben können?
Ich habe ihn nicht im Detail gelesen, von daher kann ich es dir nicht sagen. Ja, aber das schien mir jetzt eine sehr parteiisch-politische Geschichte auch zu sein. Also das Problem ist, zunächst einmal lassen wir damit vielleicht anfangen. Wir haben ganz nett, finde ich, die Daten zusammengestellt, nochmal in diesem Demografiegutachten. Wir haben halt den demografischen Wandel, was den Renteneintritt angeht. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren immer etwas weniger als 400.000 Personen mehr gehabt, die 64 Jahre alt sind, als 21 Jahre alt in einer Kohorte. Sprich, also so ungefähr 400.000 Personen Differenz, die zusätzlich in Rente geht. Und das steigt jetzt einfach für die nächsten 5 Jahre deutlich an. Ja, das geht dann, sind wir jetzt bei über 400.000, dann geht das in der Spitze 2028 auf etwa 500.000 Personen hoch. Und das ist eben sozusagen dieser demografische Wandel in der Rentenversicherung, der hat jetzt tatsächlich in den nächsten paar Jahren, und das ist perfekt vorhersehbar, hat der seine Spitze. Dass halt viel mehr Personen in die Rente eintreten. Dann bleiben die da natürlich als Bestand sozusagen drin, stehen dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung und gleichzeitig müssen sie versorgt werden. Das baut sich dann langsam ab, aber das ist eben diese Babyboomer-Welle.
Wie langsam? Also
2032 schrumpft die Differenz wieder auf ungefähr 400.000 Personen zurück.
Und wann wären wir theoretisch durch?
Ja, ganz durch sind wir. Also es gibt sozusagen zwei Dinge im demografischen Wandel oder drei vielleicht. Wir haben einmal grundsätzlich schmalere Geburtsjahrgänge sozusagen trendmäßig als die alten, weil einfach wir nicht so viel Kinder haben pro Person, pro Frau. Ja, bräuchte man so 2, und ein bisschen Kinder heutzutage, um die Bevölkerung sozusagen wieder zu ersetzen. Und das ist einfach nicht der Fall. Und deshalb haben wir immer es so, dass in allen Jahren es so sein wird, dass mehr Personen in Rente gehen, als dem in den Arbeitsmarkt nachrücken. Gleichzeitig haben wir eine Situation, dass die Lebenserwartung gestiegen ist. Da scheint sich aber so eine Plateaubildung leider abzuzeichnen. In den meisten entwickelten Ländern, reichen Ländern der Welt, steigt die Lebenserwartung zuletzt nur noch sehr, sehr langsam oder ist sogar mit Corona und so weiter, war die dann rückläufig. Ist ein bisschen unklar, was da passiert, wird man sehen. Ja, also Lebenserwartung ist die zweite Sache, also die Zeit, also wir haben immer, dadurch, dass wir zu wenig Kinder haben sozusagen, haben wir grundsätzlich das Problem, dass das Verhältnis zwischen denjenigen, die die Rentner versorgen müssen und der Zahl der Rentner in der Dimension steigt. Die zweite Dimension, in der das Verhältnis steigt, ist, die Rentner leben länger. Ja? Und deshalb müssen sie eben länger versorgt werden. Also nicht nur das Verhältnis von Jungen zu Alten verändert sich, sozusagen, wenn ich immer noch auf ein fixes Alter gucke, sondern zusätzlich nimmt auch, weil die Zeit des Lebens, in dem ich alt bin, relativ gesehen größer wird, nimmt nochmal zusätzlich dazu. Das ist der demografische Wandel.
Also die Alten gehen nicht schnell genug raus, gemessen daran, wie viel Junge neu reinkommen.
Also, erstmal ist es toll, dass die Leute länger leben, aber es ist halt für die Rentenversicherung ist eine Herausforderung.
Also das ist ja deshalb vor allem dann ein Problem, wenn du eben ein Umlagesystem hast. Mit anderen Worten, wenn eben die interne Rendite deiner Altersversicherung letztlich von der Wachstumsrate der Bevölkerung abhängt. Und wenn die negativ ist, naja, dann hast du halt eine negative Rendite.
Was ist denn eine interne Rendite im Vergleich zu einer externen Rendite?
Ja, so eine implizite Rendite. Ja, die Tatsache, dass du...
gar keine Rendite, aber es kommt trotzdem was zurück. Verstehe.
Genau.
Ja. Und jetzt haben wir sozusagen noch einen zusätzlichen Punkt, ist, dass wir eine besonders geburtenstarke Kohorte vor 65 Jahren etwa hatten, die Babyboomer. Ja, und dadurch entsteht halt nochmal so eine zusätzliche Welle da drin, die das Ganze nochmal verschärft. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Probleme und diese unterschiedlichen Probleme kann man natürlich unterschiedlich angehen. Aber das erste grundsätzliche Problem ist die Zahl der Arbeitskräfte, die in den letzten Jahren trotz des demografischen Wandels gestiegen ist, wird beginnen zurückzugehen.
Ja, wo aus ist die, also nee, wer hat diesen Anstieg verantworten?
Ja, der Anstieg gibt es aus zwei Quellen. Migration ist eine Quelle, aber die wahrscheinlich weit wichtigere Quelle ist gewesen, dass wir ungefähr seit 2000 die Erwerbstätigkeit von älteren, insbesondere Frauen, massiv gestiegen ist.
Ah, die Minijobs und der Niedriglohnsektor.
Tatsächlich, also es ist die Frauen arbeiten, das ist das andere, das sozusagen das Problem, was geblieben ist. Frauen arbeiten überproportional häufig in Teilzeit in Deutschland. Aber während in den 90er Jahren ziemlich konstant nur 10% der Frauen zwischen 60 und 64 Jahren erwerbstätig waren, sind es heute 60% der Frauen zwischen 60 und 64 Jahren. Ja, bei den Männern ist es, 2000 waren das 30%, heute sind es so 65%. Also diese Erwerbsquoten von Männern und Frauen haben sich drastisch angeglichen bei den Alten. Und da ist ein deutliches Erwerbspotenzial gehoben worden. Aber sozusagen dieser Anstieg flacht seit 2016, 2018 in etwa ab. Bei den Erwerbsquoten ist Deutschland mittlerweile bei den Frauen ich konzentriere mich immer auf die Alten, ja, bei den alten Frauen ist Deutschland mittlerweile in der Europäischen Union ganz weit vorne dabei sozusagen, ja, nur in Schweden ist die noch ein bisschen höher. Und bei den Männern ist es auch relativ hoch. Das hat natürlich geholfen, die Probleme sozusagen der Rentenversicherung, die eigentlich schon lange da sind aus dem demografischen Wandel, ein bisschen unter Kontrolle zu halten und hat was damit zu tun mit der Debatte, die wir haben um die sogenannte Haltelinie. Weil die Regierung Schröder damals den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor verabschiedet hatte. Die haben gesehen, da rollt ein Problem auf uns zu in der Rentenversicherung.
Und das machen wir einfach zum Problem der nächsten Bundesregierung.
Nee, eigentlich haben die das sofort angegangen und das wäre auch dann so sukzessive, wenn alles gleich geblieben wäre, schon relativ früh passiert. Nämlich, dass die Renten nicht so stark steigen. Es geht nie um Rückgang der Renten, das ist auch immer eine Falschdarstellung im Grunde genommen, also um absoluten Rückgang der Renten, sondern einfach nicht so stark steigen, wenn die Erwerbsbevölkerung rückläufig ist. Und die wäre schon lange rückläufig, wenn die alten Leute nicht länger gearbeitet hätten. Also und mehr gearbeitet hätten.
Das heißt, die Regierung Schröder-Fischer damals ist willentlich oder unwillentlich, das wird sich wahrscheinlich nicht nachvollziehen lassen, davon ausgegangen, dass ihre Politik dazu führen wird, dass die Erwerbsbevölkerung wächst und darum der Nachhaltigkeitsfaktor überhaupt erst funktionieren kann?
Nee, sondern die ist davon ausgegangen zu sagen, wir müssen halt aufpassen bei der Rentenversicherung, dass wir die Lasten des demografischen Wandels etwas gleichmäßiger verteilen. Denn die Rente für die Babyboomer hat einen relativ hohen internen Zinsfuß. Die hatten eine relativ hohe Rendite gehabt. Warum? Die hatten nicht so viele Alte zu versorgen. Die haben auch nicht lange gelebt. Das heißt, die haben relativ wenig ins Umlagesystem eingezahlt. Ja, also nach dem Motto, ich habe ja immer eingezahlt. Ja, die haben halt relativ wenig eingezahlt und haben, wenn man das System so unverändert weiterlaufen lässt, daraus eben eine relativ gesprochen zumindest hohe Rendite. Und diese Rendite ist eben für die Jüngeren dann besonders negativ, weil die, die jetzt ganz jung sind, die müssen halt für sehr viele Leute sorgen, müssen sehr viel bezahlen. Und das, was sie bekommen, ist, wenn das System unverändert ist, eben relativ gesprochen gleich.
Aber kann ich mal was fragen? Du hast ja gerade gesagt oder vorhin gesagt, das Problem ist, fand ich einen interessanten Satz, das Problem ist, dass das Kind ja eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist. Meinst du damit die Tatsache, dass das ganz spezielle oder ganz starke Problem ja jetzt eigentlich schon da ist, also in den nächsten 5 Jahren und wir das auch politisch letztlich nicht mehr ändern können, weil alles, worüber ja auch jetzt schon überhaupt diskutiert wird, die sind ja Politikänderungen ab 32. Darüber wird ja eigentlich gestritten. Es ist sozusagen für die Leute, die jetzt sozusagen, gut, ich meine, die leben ja noch eine Weile. Also das ist ja nicht so, dass, also für die, das kann dann sein, dass man auch für die weiterhin.
Also das Problem ist der demografische Wandel, Lebenserwartungsänderungen, zu wenig Kinder, das ist alles bekannt. Und das wussten wir schon in der Regierung Kohl im Grunde genommen. Das war perfekt prognostizierbar, was jetzt passiert, war bereits in der Regierung Kohl. Weil Rente ist halt echt langsam. Was man hätte machen können damals ist, man hätte eben neben dem Umlagesystem noch ein weiteres System schaffen können müssen, was Kapitaldeckung liefert.
Wie das unsere Nachbarn jetzt auch tun. Ja,
genau, wie das unsere Nachbarn, auch die Nachbarn, die typischerweise linker sind als die Bundesrepublik, ja, Schweden, zum Beispiel gemacht haben.
Frag mal Migranten so in Schweden, wie links die Schweden sind.
Ja, aber im Schnitt würde ich ja sagen, ist Schweden
ökonomisch
jedenfalls so. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Kapitaldeckung zum Beispiel bei der Rente gehen würden, dann bringt es gar nichts mehr für die akuten Probleme. Weil die Leute, genau. die Leute gehen ja jetzt in Rente, da kannst du nicht mehr. Die Leute, die jetzt sozusagen das Problem sind, die jetzt in Rente gehen, die können ja nicht mehr ihre eigene Rente ersparen. 1980 hätten die das noch machen können. Die haben halt, das Problem ist, die haben quasi 1980 zu niedrige Beitragssätze gezahlt. Weil das eigentliche Problem ist nicht notwendigerweise die Höhe der Rente selber. Das ist Zwangssparen. Ja, kann ich dann durch mein privates Sparen gegebenenfalls ausgleichen. Aber das Problem ist diese demografische Veränderung, die dazu führt, dass die Renditen, dass manche Leute relativ gesehen zu hohe Renditen hatten und andere Leute prognostizierbar zu niedrige Renditen.
Jetzt aber, warte mal, du zu hohe Renditen, zu niedriger Renditen, kann ich alles nachvollziehen, ne? Bezogen auf wie viel habe ich eingezahlt, so interne Renditen. Jetzt habe ich letzte Woche vom IMK einen Policy Brief gelesen, wo sie geschrieben haben, dass auch für jetzt sozusagen Berufsanfänger, also die ganz, ganz Jungen, die jetzt anfangen, in die gesetzliche Rente einzuzahlen, trotzdem diese, wie war das, interne Rendite positiv sei.
Das kommt auf die Wachstumsannahmen an. Also natürlich.
Erstens Wachstumsannahmen, zweitens ist ja nicht die einzige Frage, ob die Rendite positiv ist, sondern das Verzerrende, was Arbeitsanreize kaputt macht, ist die Frage, ob die Rendite relativ zur Alternativrendite.
Okay.
Ja, das ist die Besteuerung, das ist ein Besteuerungsanteil. Es gibt sozusagen einen Zwangssparensanteil und es gibt einen Besteuerungsanteil da drin. Der Zwangssparensanteil selber ist weniger problematisch. Dann gibt es noch Kompliziertheiten, die was damit zu tun haben, wer das bezahlt, was normalerweise keine Rolle spielt. Wenn Arbeitgeber aber Marktmacht haben, spielt es dann doch eine Rolle. Ist kompliziertes Thema. Klammern wir mal aus, ist auch wahrscheinlich eher sozusagen zweiter Ordnung. Erste Ordnung ist, da ist eine Steuer drin, im Grunde genommen. Ja? Weil du, vielleicht kriegst du ja noch deine positiven 0,5% als 21-Jähriger gerechnet auf dein ganzes Leben, aber.
Ja, lass noch mal erklären. Also der Punkt ist, wenn du natürlich, also egal was du für, wenn du natürlich Wachstumsannahmen, positive reale Wachstumsannahmen machst, ja.
Sollte man die nicht stets machen?
Weil, also das ist ja egal. Ich will auf was anderes hinaus. Was immer deine Annahmen über das Wachstum sind, das hebt sozusagen sowohl die Umlagefinanzierung in positiven Renditebereich, aber auch die kapitalgedeckte Rendite im positiven Bereich, weil natürlich sozusagen ein Zins am Kapitalmarkt wird positiv beeinflusst von der realen Wachstumsrate, genauso wie die interne Rendite im Umlageverfahren, weil es natürlich klar ist, wenn die Bevölkerung sinkt, aber es einfach immer mehr produziert wird, also wenn die Lohnsumme sozusagen immer größer wird, obwohl es weniger Leute gibt, dann kannst du auch mehr Rente auszahlen, also selbst bei gleichbleibenden Beiträgen. Also insofern kann es schon sein, bei sehr großen realen Wachstumsraten, dass du auch bei schrumpfender Bevölkerung im Umlageverfahren noch, es ist im Grunde genommen die Summe aus Bevölkerungswachstumsrate und realer Wachstumsrate und die kann natürlich positiv sein, selbst wenn die Bevölkerungswachstumsrate null oder sogar negativ ist. Der Punkt ist aber ein anderer. Der Punkt ist, dass sozusagen reales Wachstum hebt sozusagen die internen Renditen sowohl des Umlageverfahrens als auch der Kapitaldeckung. Also und ansonsten, insofern musst du das im Grunde genommen rausrechnen. Ja? So, du musst, was eben, was wirklich entscheidend ist für die relative, für den relativen Vorteil beider Systeme, ist eben die Kapitalverzinsung, ja, also Kapitalrenditen versus, also sozusagen, was sozusagen zusätzlich auf die Kapitalrendite, die über die Wachstumsrate sozusagen hinausgeht. Das musst du vergleichen mit der Bevölkerungswachstumsrate. Das ist der eigentliche Grund. Nicht, ob die jeweils positiv ist oder nicht.
Zwischenzeitlich habe ich auch nochmal über dieses IMK-Papier geguckt. Tatsächlich geht es im IMK-Papier explizit um dieses sogenannte Rentenpaket, das die Regierung Merz gerade Anfang Dezember versucht, durch den Bundestag zu kriegen. Also ist es mit diesem Rentenpaket schlechter oder besser? Also im Grunde ist das IMK-Papier eine Argumentationshilfe gegen die vermeintlichen Rebellen, die junge Gruppe der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag.
Übrigens kann ich sagen, diese junge Gruppe hat sogar in Amerika Wellen geschlagen. Das Wall Street Journal, ja, ungelogen. Das Wall Street Journal hat gestern Germany's Young Pension Rebels, Entitlement Reformers Make the Case for Intergenerational Fairness, ist das vom Editorial Board des Wall Street Journals gestern publiziert worden. Also, der erste Satz ist, sprechen von einem Weihnachtswunder.
Ein Weihnachtswunder.
Das ist ein Weihnachtswunder, dass Deutschland überhaupt wagt, über dieses Thema zu diskutieren. Also
wo war denn die Washington Post die letzten 30 Jahre, als wir über dieses Thema diskutiert haben? Das Wall Street Journal die letzten 30 Jahre, als wir darüber diskutiert haben?
Ja, weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, die Tatsache, dass auch mal politisch, ich meine, naja, fairerweise muss man schon sagen, politisch hatten wir immer eine große Koalition, die dieses Thema nicht angehen wollte. Christian hat es ja gerade beschrieben. Und diese jungen Rebellen sind, die FDP hat darüber geredet und die Juli ist klar, schon länger. Aber auch die Grünen, auch die jungen Grünen haben sich da, und auch Linke, ja, das ist ja das Enttäuschende für so viele, oder was ich auch so völlig unverständlich empfinde, wie gerade linke Jugendparteien, also damit meine ich jetzt mal die Jusos, Jungen Grüne, auch von mir aus auch noch die Linksjugend oder wie die heißt, dass sie da so eine völlige Pro-Boomer-Politik im Grunde genommen durchziehen wollen, ist mir nicht verständlich.
Ja, es ist sehr überraschend, ne?
Das ist wirklich überraschend. Und insofern kann man mal da, wie gesagt, ich bin sicher kein, schon auch, sagen wir mal, emotional oder mental kein groß. Für mich war die JU immer ein Bier, ein Saufverein. Aber da muss man auch mal Winkel, dem Vorsitzenden, wirkliches Kompliment machen, mit welcher Ruhe und Sachkenntnis der über dieses Thema redet. Und insofern ist das schon, ein Epochenwandel wäre jetzt zu viel gesagt, aber es ist ein kleiner politischer Wandel, auch in der deutschen politischen Diskussionskultur, dass da mal ernsthaft auch politischerseits, wie gesagt, wissenschaftlicherseits, alter Hut, ja, da sind sich Ökonomen auch tatsächlich wirklich mal einig. Also dieser Aufruf vom Handelsblatt oder da von diesen 22 Ökonomen wurde unterschrieben von Monika Schnitzer und Veronika Grimm. Und wenn die zwei sich über irgendwas einig sind, also das ist dann wirklich Weihnachten, Geburtstag und Ostern oder so zusammen irgendwie. Ja. Also eigentlich was nie passiert. Und also die Ökonomen waren sich ja schon einig. Aber politisch muss man schon sagen, sind diese jungen Rebellen, würde ich schon sagen, das ist eine Neuerung, ehrlich gesagt, in der politischen Diskussion.
Und damit wären wir ja quasi im Unterkapitel hier in unserem Rentenblock Strategien. Haben die recht? Ist das sinnvoll, was die haben wollen, oder gibt es was viel Sinnvolleres?
Also jedenfalls, ich kann nur vielleicht auf unser Gutachten zurückgehen, auf den demografischen Wandel des Gutachtens. Was wir da diskutiert haben, ist als Strategien zunächst einmal was kann man machen, um das Arbeitskräftepotenzial zu erhöhen? Und da gibt es sozusagen drei Blöcke, über die man nachdenken kann, über die man auch immer wieder nachgedacht hat. Das eine ist, kann man das Arbeitskräftepotenzial von Jüngeren erhöhen?
Kinderarbeit! Und da ist
die ja, nee, aber das...
Ach, schade.
Das, sozusagen die ganze... Du musst immer denken, denk immer zurück an die Regierung Schröder, was die so alles, was da in der Zeit alles passiert wurde. Das Rententhema, das Sozialversicherungsthema war da ein Riesenthema und da wurde ganz viel dran gemacht. Was ist passiert da? Da haben wir über das 12-jährige Gymnasium in Westdeutschland diskutiert. Da haben wir die 3-jährigen Studiengänge eingeführt mit tatsächlich dem Effekt auch, dass das Arbeitseintrittsalter etwas gesunken ist. Ja, das war so um 1980 bei den Männern wie bei den Frauen ungefähr bei 21,8 Jahren und liegt heute bei 20,6 Jahren, ohne dass die Leute im Schnitt eine geringere Ausbildung haben. Also wir haben
was haben die denn vorher gemacht? Also was,
ja, die haben halt länger studiert.
Ach so, rumgegammelt.
Und die sind natürlich auch zum Bund gegangen, die Männer jedenfalls, bei den Frauen nicht, aber erstaunlicherweise unterscheiden sich die Eintrittsalter eigentlich kaum. Das war ein Thema, da ist aber im Grunde genommen der Zug abgefahren. Das andere Thema ist
Moment, wir sind nicht mehr in der Lage, Moment. Der Zug,
also da sind wir bei 20,6 viel
okay,
jünger,
können die Leute. Es geht ums Eintrittsalter, nicht um die, um ja, die Workforce
genau,
insgesamt.
Also
okay,
in dem okay. Sinn. Ja, da ist nicht mehr viel zu holen. Mhm. Ja, ein bisschen, aber nicht mehr viel. Die großen Margen sind Migration, ein schwieriges Thema, auch weil die sozusagen die Arbeitsmarktintegration von Migranten, da haben wir die Low-Hanging Fruits, die haben wir alle im Grunde genommen abgefrühstückt. Und da ist auch nicht mehr viel zu holen, nämlich die EU-Ausländer.
Haben wir das wirklich? Also ich meine, haben wir wirklich dafür gesorgt, dass zumindest die Kinder dieser ganzen syrischen Flüchtlinge eine gescheite Ausbildung bekommen?
Low-Hanging Fruits. Low-Hanging Fruits ist, es kommen mehr Leute aus dem Rest Europas. Ja? Die sind in den Arbeitsmarkt, im Grunde genommen integriert wie Inländer. Die unterscheiden sich nicht wesentlich.
Kann es sein, dass die Ökonomik oder wie auch immer man es nennen mag, inhärent zumindest zum Zynismus tendiert?
Ja,
natürlich. Okay. Ja, klar. Nicht umsonst haben wir ja in der ersten Vorlesung unserer Makro-Mikro-Runde darüber diskutiert. Die Dismal Science.
Ja, die Leute, die aus den sozusagen Kernasylherkunftsländern kommen, die haben eine durchschnittlich deutlich schlechtere Arbeitsmarktintegration als die hier Geborenen oder die EU-Ausländer einfach. Ja, also insofern, je nachdem, wie man sich überlegt, wie viele Leute kommen, gibt sozusagen da wieder zwei Margen, können mehr Leute kommen, wenn du darüber das Problem mit der rückgängigen Erwerbsbevölkerung lösen willst, oder du musst gucken, dass die Leute besser integriert werden.
Das Letztere natürlich. Also was man ja auf jeden Fall machen sollte, die da sind und von denen völlig unklar ist, jetzt mal selbst unter dem größten feuchten Traum von irgendwelchen AfD-Faschos, ja, einfach aus praktischen Gründen wird es diese massive Remigration ja eh nicht geben. Das wissen wir doch alle, ja.
Ja, natürlich. Aber die Frage ist sozusagen, wo ist so einfach zu machen, das will doch keiner, aber das wäre bescheuert, aber wo ist so einfach zu machen, dass du den Schalter umlegst und dann sind die genau im Arbeitsmarkt wie die Inländer? Da gibt es tausend Details, die damit zu tun haben. Im Durchschnitt ist das Bildungs- und Ausbildungsniveau der Menschen, die aus Nahen Osten oder so kommen, ist niedriger. Das ist dann verbunden mit einem anderen Problem, das wir haben, nämlich das Problem beim Bürgergeld beziehungsweise halt der sozialen Grundsicherung mit den Arbeitsanreizen, die da gesetzt werden. Ist ein komplexes Thema. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema. Das ist von all den Margen, über die man nachdenken kann, das, was am schwierigsten zu lösen ist. Die größte Marge ist, wenn grundsätzlich die Frauen mehr Vollzeit arbeiten würden.
Ja, Ehegattensplitting abschaffen, was du ja nicht willst.
Ja, ich würde erstmal damit anfangen, bei der gesetzlichen Minijobs ist, glaube ich, eine Sache, über die man relativ einfach reden kann. Und bei der kostenlose Mitversicherung. Beziehungsweise, worum es eigentlich nur geht, ist, da die Versicherungsgrenze schlichtweg zu verdoppeln und also da genau Splitting zu machen. Es gibt ökonomische Argumente, die man machen kann, auch für das Ehegattensplitting. Wenn es nur darum geht, die Leute zu mehr Arbeit zu bringen, wenn man nicht über Wohlfahrt nachdenkt, ist es relativ einfach. Das Ehegattensplitting abschaffen führt dazu, dass die Leute mehr arbeiten, ist aber nicht notwendigerweise eine Wohlfahrtsverbesserung. Es ist aber relativ klar, dass wenn ich die kostenlose Mitversicherung abschaffe, das ist natürlich auch nicht für jeden ein Gewinn, aber das ist eine Verzerrung, die kann man, außer man will halt bestimmten Leuten mehr Geld geben, kann man die nicht rechtfertigen eigentlich. Und die ist ein Problem, die kostenlose Mitversicherung, weil die besonders halt fördert natürlich noch zusätzlich die Einverdiener-Ehe. Du musst halt an vielen Margen kannst du versuchen, Dinge zu verbessern.
Aber hier geht es ja jetzt um Krankenversicherung. Ist die Witwenrente in Deutschland so großzügig, dass das auch ein Problem ist?
Die Witwenrente ist relativ großzügig. Auch die ist ähnlich wie in den USA, könnte man darüber nachdenken, dass man da dran geht. Ja, das hat aber noch mehr politischen Gegenwind, glaube ich, an die Witwenrente zu gehen.
Wir haben immerhin die Mütterrente noch mal erhöht.
Ja, ja.
Genial. Also auch da sind wir. Es ist ja nicht nur die Sozis, sondern auch die Christsozialen, die Vollgas in die falsche Richtung rennen. Ja.
Also das sind so die Dimensionen, dann einfach auch noch weiter die Erwerbs, wie ich gesagt habe, seit ungefähr 9 Jahren stagniert die Erwerbstätigkeit der Alten, Männer wie Frauen. Auch da könnte man halt versuchen, Schweden zu erreichen, im Niveau zumindest.
Aber das soll ja diese Aktivrente machen.
Das würde was bringen. Ja, ob die was bringt, ist unklar, weil die Fallstricke an der Stelle sind zum Teil dramatisch, was du falsch machen kannst. Ja, weil du zum Teil dann auch für, ich weiß es nicht genau bei der Aktivrente, was jetzt die genauen Details sind, aber du kannst zum Teil mit Maßnahmen, die gedacht sind dafür, Leute mehr arbeiten zu lassen, förderst du, dass die in Frühteilzeitrente gehen. Ja, also geht leicht nach hinten los. Auch.
Das haben die ja offensichtlich ins Gesetz irgendwie reingeschrieben, dass das nicht möglich ist. Sollte man mal hoffen, oder? Also, oder doch nicht?
Vielleicht. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich kenne mich zu wenig genau mit dem Aspekt aus.
Nee, aber das ist ein Fallstrick. Ja? Das ist ganz
furchtbar. Genau, das ist halt ein Fallstrick. Also das ist die Situation bei der Rente. In dem kürzeren, oder das ist, was wir auch in diesem Demografiegutachten geschrieben haben, so ein bisschen der Rundumwurf, ist nicht ganz konkret die Rente, da gibt es dann speziellere Sachen. Und dann haben wir diesen Brief geschrieben und der Brief lautet im Grunde genommen, das Beste, was die Regierung machen könnte, ist einfach nichts machen.
Tatsächlich, gar nichts.
Du meinst den Nachhaltigkeitsfaktor wirken lassen.
Den Nachhaltigkeitsfaktor so wirken lassen, wie den die Regierung Schröder eingesetzt hat. Weil der Punkt ist, jetzt kommt er zum ersten Mal zum Tragen. Und jetzt in dem Moment, wo er zum Tragen kommt, wird er abgeschafft.
In Anführungszeichen ausgesetzt.
Ja, aber der wird halt erstmal abgeschafft und dann gehen wir von dem höheren Niveau sozusagen weiter. Das ist dann die Diskussion sozusagen der Jungen Union. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es in der Diskussion auch um die Rentenersatzleistung gibt es auch noch einen statistischen Effekt, nämlich dass die tatsächliche Rentenersatzquote höher ist als die in die politische Debatte reingeht. Warum ist die höher? Weil wir den Eckrentner, auf dessen Basis das berechnet wird, nicht angepasst haben. Der Eckrentner ist der Rentner,
45 Jahre lang im Durchschnitt verdient hat und dafür dann 48% seines letzten Einkommens an Rente bekommt.
Richtig.
Seines letzten Einkommens?
Ja, der letzten 5 Jahre.
Ja. Aber es ist halt so, dass wenn die Leute mit 20 anfangen zu arbeiten und mit 67 in Rente gehen, das ist ja die Idee des Eckrentners, das ist, der arbeitet bis zum nominalen Renteneintrittsalter, dann haben die 47, dann haben der zwei, hat der 2 Jahre mehr gearbeitet.
Ist das denn, also klar, für mich persönlich macht das wenig Unterschied, aber wenn man das jetzt auf die gesamte Volkswirtschaft ausrollt, wie groß ist da der?
2 Jahre mehr ist relativ einfach. 2 Jahre von 45 ist so 4,5%. Das heißt, der hat halt 4,5% mehr Rente, 4,5% oder 5% von 48% sind 2 Prozentpunkte.
Für einen alleine sind das vielleicht 3-4 Euro im Monat, aber für den ganzen Staat ist das halt ein Schweinegeld.
In der Debatte darum, sozusagen, greift denn jetzt diese Haltelinie oder greift sie nicht, ist das ein Thema. Der nächste Punkt ist, wenn man sich jetzt entscheidet und sagt, das Absinken des Rentenniveaus ist ein Problem von Altersarmut. Wenn man sagt, das ist das Problem, dann ist unsere Linie gewesen, dann kümmert euch da drum.
Man muss vielleicht mal diesen Versicherungsaspekt, man muss sich vielleicht mal grundsätzlich überlegen als Gesellschaft, was wollen wir hier eigentlich versichern? Wollen wir eine Lebensstandardversicherung haben? Ja? Oder eine, und zwar in absolutem Sinne, dann müsst ihr über Inflationsausgleich nachdenken. In einem relativen Sinne, dann machen wir das, was wir jetzt machen, nämlich relativ zu den Löhnen. Oder geht es um eine Altersarmutsversicherung und man sagt, wenn das staatlicherseits gewährt ist gegen eine Altersarmutsversicherung, soll jeder selber privat dann eben für möglicherweise die Lebensstandardsicherung, relativ oder absolut, vorsorgen. Und ich glaube, diese grundsätzliche Diskussion wird auch nur in akademischen Zirkeln geführt, aber nicht wirklich in der Politik.
Also man kann ja in Richtung des amerikanischen Systems gehen, das halt nicht das Bismarcksche ist und nicht das Äquivalenzprinzip hat. Das haben wir sowieso mit der Grundrente durchbrochen, das Äquivalenzprinzip. Insofern kann man noch schärfer in die Richtung gehen und sagen, die Haltelinie gilt nur für diejenigen, die besonders niedrige Renten haben.
Wie würdest du dazu stehen, wenn man Folgendes kombiniert, dass man eben das eine Altersarmutsabsicherung macht? Und das, im bestehenden System würden ja viele argumentieren, so viele reiche Rentner gibt's eigentlich gar nicht, dass du denen, also von der gesetzlichen Rente, die reiche Rente haben in der Regel natürlich betriebliche Renten und auch private Altersvorsorge noch zusätzlich, aber so viele reiche, hohe gesetzliche Renten gibt's nicht, dass du da viel umschöpfen kannst. Das heißt, deswegen ist die Frage, und jetzt möchte ich jetzt schon nochmal aufwerfen, wie stehst du oder wie seht ihr dann so linke Vorstellungen, die werden dann immer expansiver, aber fangen wir mal innerhalb des Systems damit an zu sagen, die Beitragsbemessungsgrenze muss weg oder sehr viel höher sein, damit wir oben quasi, also damit wir überhaupt sozusagen, damit die Durchbrechung des Äquivalenzprinzips einfach den Topf größer macht. Wie hoch müssten wir das treiben, damit das auf eine solide Grundlage kommt? Das ist so die eine Sache in Verteilung innerhalb des Systems. Und dann gibt es ja viele linke Stimmen, die sagen, ja, wir müssen einfach viel mehr denken. Wir müssen nicht nur Arbeitseinkommen damit einbeziehen, sondern wie, glaube ich, in der Schweiz Einkünfte. Auch alle Einkünfte, Kapitaleinkünfte etc., damit wir einfach da mehr Umverteilungsmasse haben, bis hin zu Vermögensabgaben und solche Sachen. Ja,
also ich halte das für eine reine rhetorische Figur.
Was jetzt genau? Das sind jetzt verschiedene Schritte in der Expansion, die ich genannt habe.
Ja, alles davon. Und zwar in folgendem Sinne, dass wenn es nur darum geht, den Steueranteil, also den Steuerzuschuss zur Rente zu erhöhen, dann soll man den Bundeszuschuss zur Rente erhöhen. Und dann kannst du ja einfach die Einkommenssteuer erhöhen.
Ja, aber machst du aber nicht. Das ist ja das Problem.
Also ja, genau, aber das ist halt der Punkt. Du erhebst eine zusätzliche Einkommenssteuer, nämlich einen Rentenversicherungsbeitrag, dem keine Rente entgegensteht, nennst ihn aber nicht Einkommenssteuer.
Ja. Solidarzuschlag.
Ne? Ja, ganz einfach ist es nicht, weil natürlich der Rentenbeitrag in deiner Definition ist natürlich eine reine Bundessteuer, während wenn du die Einkommensteuer erhöhst, dann gibt es halt noch...
Okay, fein. Da brauchst du halt einen Solidaritätszuschlag Rente.
Nein, aber das in der deutschen Finanzverfassung ist das politisch...
Das verstehe ich,
immer ein Riesenproblem, dass du keine sozusagen reine progressive Bundessteuer hast, im Grunde genommen.
Ja, der Solidaritätszuschlag ist das.
Ja, okay, fair. Ja, das aber.
Und außerdem ist, glaube ich, auch dem Steuerzahler, dem Einzelnen, ist, glaube ich, auch vollkommen egal, wem er dieses Geld gibt.
Nee, aber das ist schon wichtig, weil wenn du das jetzt erhöhst, um die Rente zu finanzieren, dann geht plötzlich aber ganz viel Geld an die Bundesländer davon. Also du trägst sozusagen mit einem Eimer mit Löchern, trägst du das Geld. Von den Steuerzahlern zu den Rentnern.
Verstehe, aber dann ist es natürlich doch eine sehr gute Idee, die Bemessungsgrenze zu erhöhen.
Ja, aber es ist halt das Gleiche wie sozusagen die Steuern zu erhöhen.
Deswegen frage ich ja, Christian, also würdest du sogar, also du sagst, Ausweitung auf Kapitaleinkommen, möglicherweise eine Vermögensabgabe, um den Buckel zu finanzieren, alles dann findest du was, populistische Rhetorik, aber wenigstens sozusagen die Beitragsbemessungsgrenze innerhalb des Systems zu erhöhen, um mehr Masse für Umverteilung zu haben im System, würdest du da auch sagen, das macht keinen Sinn, also, oder ist populistisch?
Da gibt es Verfass, also ich bin nun kein Jurist, jedenfalls der Jurist, den unserem.
Okay, du sagst, das Verfassungsrecht könnte sagen, wir brauchen Äquivalenzprinzip.
Ja, das weiß ich nicht mit dem Äquivalenzprinzip. Aber mit der Beitragsbemessungsgrenze, dann könnte sie das unter dem Äquivalenzprinzip machen. Das würde mit dem Buckel helfen.
Klar, aber das brauchen wir ja. Wir wollen ja einen Buckel. Ja, klar. In die langen Frist müssen wir sowieso mehr Kapital. Wir müssen sowieso mehr in Kapital einsteigen. Aber du sagst ja selber, die Kapitaldeckung selber hilft mit dem Buckel jetzt erstmal nichts. Das heißt, wir brauchen da schon zwei unterschiedliche Maßnahmen. Für die Langfrist ist ja hoffentlich klar, also ich hoffe es, dass es in politischen Berlin klar ist, dass für die längere Frist wirklich eine zweite Säule, eine quantitativ nennenswerte zweite Säule brauchen, was Kapitaldeckung angeht.
Genau. Es gibt aber verfassungsmäßige Grenzen dessen, was der Steueranteil in Versicherungen ist. Deshalb haben wir unterschiedliche Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung und in der Krankenversicherung, weil eine weitere Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Krankenversicherung nicht möglich ist. Weil da die Verfassungsjuristen gesagt haben, nee, dann wird es zu sehr wie eine Steuer. Es ist immer wie eine Steuer. Das Argument ist total bescheuert. Die Krankenversicherungsbeiträge sind keine Beiträge, sondern sind eine Steuer, die halt nicht alle Leute zahlen müssen. Aber ja, weil.
Und dann gibt es so Halbteilungsgrundsätze oder was sie dagegen sollen. So,
ja, okay. Nee, irgendwie sowas, ja. Also da gibt es irgendwelche juristischen Grundsätze, die sagen, das ist keine Steuer und deshalb darf das nicht so sein, obwohl es ökonomisch eine Steuer schlichtweg ist. Genau, bei der Krankenversicherung, ich weiß nicht genau, wie das bei der Rentenversicherung ist, wie weit man das Ganze rausschieben kann.
Gut, das jetzt aber, das müssen dann die Juristen machen, aber ökonomisch scheint mir doch, wenn du wirklich, sagen wir mal, innerhalb des Systems Armutsbekämpfung betreiben willst und möglicherweise Armutsrenten gerne noch erhöhen willst, ich meine, es gibt Altersarmut, das ist ja ein reales Problem in Deutschland, dann scheint mir zu sein, dass du gleichzeitig, um mehr Spielraum zu haben, musst du die Beitragsbemessungsgrenze auch mit erhöhen. Sonst, um dann eben progressiver sein zu können innerhalb des Rentensystems. Anders sehe ich das nicht, wie du das hinkriegst, wenn das sozusagen dein Policy Space ist.
Das sind sicherlich Margen, über die man an der Stelle nachdenken kann. Aber insbesondere ist dazu notwendig zu sagen, was auch immer man sich an Haltelinien überlegt, fokussieren wir die auf die relativ niedrigen Renten und machen nicht nur sozusagen die Mindestrente und dann hast du da so einen Bruch drin, sondern du hast halt ein progressives System, wo ein Rentenpunkt halt nicht ein Rentenpunkt ist.
Sondern
halt die ersten Rentenpunkte geben dir mehr Rente als die letzten Rentenpunkte.
Ach so, die ersten, die ich eingehe, so first in, first out, wie im,
nee,
wie im
nee,
Depot.
Nee, nee, so nee, wenn du die ersten 10 geben dir, ich weiß nicht, wie das heute ist, ist glaube ich irgendwie 25 Euro 40. Oder was ist ein Rentenpunkt? 40. Ein Rentenpunkt
40.
Zu bezahlen, aber eine Rente, das, die du bekommst.
40.
40?
Ja.
So viel?
Ja, ja, so roundabout 39 irgendwas, glaube ich, ja.
Okay, aber jedenfalls, ja, der erste Rentenpunkt gibt dir dann halt 40 und, oder gibt dir vielleicht 60 Euro der erste Rentenpunkt und der 40. Rentenpunkt gibt dir dann halt nur noch 20 Euro.
Was würde das nutzen? Ach so, dass ich irgendwann einfach sage, ich habe genug Rentenpunkte, ich nehme die letzten jetzt gar nicht?
Nee, das ist das Problem, wenn du bei einer progressiven Steuer, die hat natürlich an der Spitze zusätzliche Verzerrung, führt aber gleichzeitig dazu, dass du, das habe ich jetzt extrem gemacht, ja, dass du die unteren, die niedrigeren Renten würdest du anheben und die oberen Renten schmilzt du ab.
Ja, sicher, weil die wenig verdienen, haben sowieso nur wenig Punkte und das sind die niedrigen. Ah, okay.
Ja. So ist halt das amerikanische System.
Wenn wir es wirklich sagen wollen, dass Altersarmut, also und deswegen verstehe ich auch die, ehrlich gesagt, die, weil das ist eigentlich ein klassischer Fall, wo Kompromiss möglich sein sollte. Das ist eben nicht so wie Abtreibung, wo du sagen musst, ein Fötus ist ein Mensch oder nicht, und es gibt eine Null- und Eins-Diskussion, und wenn du dich für eine entscheidest, gehst du voll in die eine Richtung und in die andere Richtung. Hier, das wird doch genau wie durch diesen Mechanismus, den Christian beschrieben hat, müsste doch eine konservativ-sozialdemokratische Koalition in der Lage sein, sozusagen diese Ziele zwischen Lebensstandardversicherung und Altersarmutsversicherung so auszubalancieren, damit sie ziemlich genau in der Mitte oder von mir aus anteilig der Sitze zwischen Konservativen und Sozialdemokraten irgendwo trifft. Also es ist wirklich ein kontinuierliches Problem, oder?
Nee, weil erstens ist das Altersarmutsproblem deutlich kleiner, als es dargestellt wird. Also relativ gesprochen sind die Jungen arm, nicht die Alten. Das ist einfach erstmal in den Daten so. Natürlich gibt es arme Alte, und das ist vielleicht besonders schwierig, weil die können, egal was sie tun, da nichts, die können nichts mehr machen.
Im armen Jungen kannst du sagen, naja, dann setz dich halt auf den Hosenboden, mach eine Ausbildung, studier oder mach eine Fachausbildung, aber das kannst du der 75-jährigen Armen.
Zunächst einmal sozusagen von der Größenordnung her, dass man das im Kopf hat in der Diskussion. Das Zweite ist, ich glaube einfach, die typischen Wähler dieser beiden Parteien, die sind halt nicht arm.
Ja, und die kriegen was weggenommen.
Genau.
Selbst wenn du anfängst, einen Kompromiss irgendwie auszuhandeln oder sowas, wird der rechtskonservative Teil der bundesrepublikanischen Medien sofort eine Kampagne lostreten, wie keine Bundesregierung vorher, mit Ausnahme vielleicht von Robert Habeck persönlich, jemals eine Kampagne mitgekriegt hat in den letzten Jahrzehnten. Das ist politisch nicht durchsetzbar. Es sei denn, Christian, was kann ich denn dem Rentner, der nicht arm ist, der aber jetzt weniger Rente kriegen soll, damit der arme Rentner ein bisschen mehr kriegt, was kann ich dem denn anbieten, damit der mitspielt?
Der Punkt ist ja gar nicht, dass dieser Nachhaltigkeitsfaktor, der hätte ja gar nicht dazu geführt, dass der weniger Rente bekommt. Dessen Rente steigt nur langsamer. Darum geht es nur.
Okay, der kriegt das also quasi gar nicht mit.
Ja.
Der kriegt nicht jedes Jahr 100 Euro mehr, sondern nur 90 Euro mehr, aber er kriegt ein bisschen mehr.
Ja.
Ja, ist doch super eigentlich. Ja.
So.
Jetzt müssen wir es nur noch so lange geheim halten, dass die Zeitungen mit den großen Buchstaben das erst im letzten Moment mitbekommen.
Ja, also jedenfalls das, ja gut, das ist halt, diese Diskussion um die Haltelinie, das ist ganz problematische Diskussion, weil sie halt auch mit...
Das ist nicht verstanden, ja. Das habe ja nicht mal ich verstanden, und ich beschäftige mich regelmäßig damit.
Ja, also es geht darum, dass die Anstiege langsamer sind. Man hätte die auch machen können, sozusagen mit einer Absicherung, dass die auf keinen Fall sinken. Ich meine, das ist sogar drin. Ja, oder dass sie mindestens mit der Inflation steigen. Ja, also du hast da einen Korridor, über den du nachdenken kannst, sodass es den Leuten tatsächlich nicht schlechter geht. Nur relativ gesehen schlechter.
Christian, das meine ich mit, dass es die fundamentale Natur des Problems kontinuierlich ist. Das heißt, du hast wirklich kontinuierliche Stellschrauben, wo du sagst,
ja.
wo Kompromisse einfach möglich sein sollten. Das meine ich. Ich teile eure Political Economy Elemente, aber die Natur des Problems, ja, die reine Natur des Problems ist ein kontinuierliches, wo du wirklich dich irgendwo in der Mitte treffen kannst.
Ich bin sicher, du kannst Reichenegg und Lindner in einen Raum setzen und die kommen diesbezüglich mit einem Kompromiss raus. Aber dafür werden die dann beim nächsten Mal nicht mehr gewählt, und genau darum werden sie es nicht machen, wie du schon sagtest, Political Economy.
Gut, fair enough.
Gut, okay. Aber vielleicht will ich noch einen letzten Punkt aus unserem Brief machen, weil den halte ich tatsächlich für wichtig, den ich versucht habe zu betonen, im Grunde genommen in meinem gesamten Anfang. Nämlich, bei der Rente ist das Kind im Brunnen. Bei der Pflegeversicherung ist das Kind noch nicht im Brunnen. Weil die Leute natürlich 20 Jahre nach Renteneintritt oder 15 Jahre nach Renteneintritt werden die Pflegefälle. Das heißt, in 15, 20 Jahren rollt die richtige Pflegekostenlawine auf uns zu.
Aber Christian, bis dahin haben wir längst wieder eine Wehrpflicht.
So what?
Zivis, mein Freund, ich bin ja der festen Überzeugung, also es ist meine persönliche Arbeitshypothese, dass wir auch deswegen so gerne über die Wehrpflicht diskutieren, weil der Beifang bedeutet, dass wir Zivildienstleistende in die Pflege kriegen. Und wenn dann die Boomer alle durch sind, dann können wir uns ja nochmal überlegen, was wir mit dem
Ersatzdienst machen. Ja, aber das ist überhaupt nicht klar, dass das das Problem nicht noch schlimmer macht. Weil dann fällt ein ganzer Jahrgang, es ist überhaupt nicht klar, dass gesamtwirtschaftlich sind Zivis schweineteuer.
Ach echt, darüber habe ich noch, ich dachte jetzt eher so strukturell, also weil die stehen ja letztlich auch nur im Weg. Ne?
Nicht dann, wenn du so Informationseffekte bekommst. Es könnte ja sein, dass Leute, die... Weiß ich nicht, wenn man den Zivildienst attraktiv genug macht, wenn man das irgendwie schafft in der Traumwelt, dass Leute dann eben sagen, ach ja, es ist eigentlich gar kein schlechter Job,
dass sie da bleiben
und sagen, okay, das ist was ich dachte, ich wollte lieber, keine Pilot. Ahnung, das ist ja der berühmte Autobauer, der nicht Altenpfleger werden wird. Ja. Das mag ja richtig sein für Leute, die schon Autobauer sind, aber ex ante sind die natürlich möglicherweise doch flexibler. Mhm. Und wenn du da so drüber nachdenkst, gibt's natürlich diesen Effekt halt auch.
Ja, das ist aber die Variation von die Schule der Nation, ne?
Naja, vor allen Dingen ist der, glaube ich, also ich habe Zivildienst in einer sehr großen Dienststelle gemacht. Wir waren weit über 50 Leute, ich glaube sogar weit über 60 Leute. Und ich glaube, da ist aus meinem Jahrgang ist da irgendwie einer hängen geblieben. Alle anderen waren froh, dass sie es hinter sich hatten. Ne?
Ja. Natürlich. Ich sage nicht so, wie wir das gemacht haben. Das müsste schon noch, man müsste da noch mal was ändern, das ist schon klar. Aber man darf ja mal ein bisschen weiterdenken. Wenn man das Ding jetzt eh kriegt, dann und eh dieses Problem hat, dann sollte man halt drüber nachdenken, ob man das nicht auch optimieren kann.
Aber es gibt eine einfachere Lösung. Ja, die Leute, die Boomer sind, die hohen Renditen in der Rentenversicherung haben, die kann man jetzt noch ranziehen, jedenfalls einen signifikanten Teil ihrer eigenen Pflegeversicherung zu bezahlen, indem man die Pflegeversicherung kapitalgedeckt macht. Kapitalgedeckt muss nicht heißen, super riskante Finanzmarktprodukte zu haben. Da reicht es im Grunde genommen. Die sollen einfach jetzt zusätzlich sparen. Ja, die sollen jetzt zusätzlich sparen, das heißt, die sollen jetzt höhere Beiträge zahlen und nicht erst, dass die Beiträge dann drastisch in 15 Jahren steigen, wenn die gesamten Babyboomer plötzlich alle Pflegefälle sind. Ja, also da ist einfach das, was ich gesagt habe, man hätte das Problem vor 20 Jahren angehen können, noch viel mehr, als man es angegangen ist. Man hätte das Problem vor 40 Jahren angehen können in der Rente. Bei der Pflegeversicherung ist das Kind noch nicht im Brunnen. Da kann man das Problem noch angehen. Redet nur keiner drüber, weil es halt erst in 15 Jahren.
Das und dann haben wir ja noch andere Probleme. Also damals Schröder-Fischer, also die Regierung Schröder-Fischer hat ja versucht, da irgendwas zu drehen und haben sich dann Riester und Rürup ausgedacht, was in meiner persönlichen wirklich Wahrnehmung nichts anderes war als Abzocke zugunsten der Versicherungswirtschaft in Deutschland. Ich sorge privat für meine Rente vor und auch damit notwendigerweise sorge ich auch privat für meine Pflege vor. Ab dem Moment, wo ich das Geld brauche, muss ich 25% Steuern auf die Kapitalerträge zahlen. Bevor wir diskutieren, was für tolle große Würfe wir machen können, wäre es nicht vielleicht viel sinnvoller, wenn der Deutsche Bundestag mal beschließen würde, dass es auf bestimmte Arten von Depots, also Aktiendepots, eine Steuerfreiheit gibt, aber dafür komme ich auch vor meinem 67. Lebensjahr nicht an die Kohle ran oder irgendwie sowas?
Moment, das ist ja, also das ist ja so gemacht, dass du, wenn du die Steuer nachher zahlst, dann hast du sie halt vorher nicht gezahlt. Das hast du nicht vergessen.
Ich will es aber gar nicht zahlen. Ich pumpe Geld da rein, damit ich am Ende meines Lebens niemandem auf der Tasche liege. Ja? Und dafür kriege ich dann aber nochmal was abgenommen.
Das ja, doch gut, aber Geld ist fungibel. Ich meine, dann macht das halt jeder so. Ja. Dann macht halt der Billionär, der Milliardär, macht ja. halt dann, der spart dann halt auch und sagt, ich will halt eine super tolle Pflege und setzt ja. das, also am Ende des Tages ist es halt Konsum, ja. Also wenn du dann alt bist, dann muss er halt von den anderen Sachen, ja, also selbst wenn er das dann nur für Pflege verwenden kann, muss das halt für die anderen Sachen nicht verwenden. Also das ist schwierig, das so gezielt zu machen.
Aber warum denn? Also ich meine, kann nicht die Bundesregierung oder wer auch immer sagen, hier, das ist der eine Fonds. Alles, was du hier reinzahlst, ist weg, aber es kommt zu 100% deiner Rente zurück.
Ja genau, aber dann hast du ja eine nachgelagerte Besteuerung der Erträge. Das ist ja im Grunde genommen bei Riester und Rürup ist es so. Ist genau die Situation.
Genau, so wie es jetzt ist. Na, das Problem mit Riester und Rürup war, dass Leute in Kapitalsparverträge gezwungen wurden letztlich, die durch aktives Management und so völlig ineffizient waren, anstatt dass man eben einfach alles in den Staatsfonds getan hätte oder wenigstens privat eben so die Möglichkeiten für ETFs gegeben hätte. Ja. Also insofern war das eine Subvention für die Versicherungswirtschaft, weil da halt einige Finanzwerte sich einen goldenen Löffel verdient haben, den sie niemals hätten verdienen sollen. Ja, das ist ja die Unverschämtheit dieser Riester-Rente gewesen.
Aber was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, warum wird das überhaupt, ist klar, es ist Einkommen ist steuerpflichtig.
Weil du einem Euro-Kapitalertrag nicht sozusagen ansiehst, ob der für Pflege verwendet wird oder für was anderes.
Außer ich habe eine sehr, sehr eindeutige Quelle, woher dieser Ertrag herkommt. Und wenn ich sage, ich mache jetzt hier so einen Fonds, in den die Leute privat einzahlen, weil einen staatlichen Rentenfonds scheinen wir ja auch nicht auf die Reihe zu bekommen. Ich muss doch irgendeinen Anreiz bieten, dass die Leute nicht sagen, bevor ich...
Ja, weiß ich nicht. Der Anreiz ist ja da, dass es nachgelagert besteuert wird, wo du eben im Zweifel einen niedrigen durchschnittlichen Steuersatz hast. Jetzt weiß ich aber Folgendes nicht, Christian. Ist der durchschnittliche Steuersatz eines Rentners unter 25% oder über 25%?
Das weiß ich auch nicht, weil das ist nämlich das zweite Problem, genau.
Das ist aber gar nicht uninteressant, weil die Tatsache, dass wir eine fixe Kapitalertragssteuer gemacht haben, und eigentlich ist es ja mehr, weil, also je nachdem, wie du anlegst, also wenn der Ertrag aus Aktien ist, ist ja auch nochmal die Körperschaftssteuer weg, also das kommt ja nochmal drauf,
ja.
Ist es eigentlich eine höhere Besteuerung, als wenn das Ganze mit deinem persönlichen Steuersatz versteuert würde, vermutlich. Ja. Insofern müssen wir darüber vielleicht nachdenken, dass man wieder das alte Anrechnungsverfahren reingeht mit der Kapital. Gut, das ist halt, es hat ja Gründe, warum wir eine Kapitalertragssteuer eingeführt haben und nicht das alte Anrechnungsverfahren machen, weil wir eben gesagt haben, wir wollen halt eine Art von Quellenbesteuerung, damit das nicht hinterzogen werden kann.
Wer hatte das eingeführt damals? War auch ein SPD.
Steinbrück.
Steinbrück, genau. Und der Steinbrück, hat ja auch gesagt,
ja, 25% von X ist besser als nichts.
Die Frage ist halt, ob moderne Monitoring-Technologien das nicht überflüssig machen, diese Maßen. Aber jetzt kommen wir wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. So ist es aber in der Ökonomik. Lass uns mal über Handel nochmal.
Ich habe währenddessen mal die sogenannte künstliche Intelligenz vor sich hin halluzinieren lassen und sehe hier Steuersätze. Also sie antwortet, das ist gar nicht so einfach zu berechnen, weil es von Renteneintritt und so weiter tralalala abhängt. Ja. Ich sehe nicht... Also ich sehe hier keinen effektiven Steuersatz. Also wenn du 2.500 Euro monatliche Rente kriegst, und das ist für unser einen schon viel, liegst du irgendwo zwischen 8-12%.
Durchschnittlich oder Grenzsteuersatz?
Das durchschnittlich, effektiver Steuersatz 8-12%.
Ja, wobei du musst halt aufpassen, das sind zum Teil halt die alten Bestandsrentner, deren Renten im Grunde genommen steuerfrei sind.
Ja, das stimmt.
Das gibt's?
Ja, früher hatten wir das, die Rentenversicherungsbeiträge wurden besteuert, also dein Einkommen wurde ganz besteuert, egal ob du das für Rentenversicherungsbeiträge ausgegeben hast oder nicht. Und die Renten waren dann aber de facto steuerfrei. Dann gab es mal einen Beamten, der dagegen geklagt hat. Der gesagt hat, ich muss aber für meine Pension, muss ich ja Steuern zahlen voll, obwohl ich ja auch im Grunde genommen nur implizit auf Einkommen verzichtet habe oder so. Sehe nie ein. Und das Verfassungsgericht hat tatsächlich gesagt, das ist nachvollziehbar, das Argument. Das ist stichhaltig, das muss der Bund ändern. Und dann ist er ihm hingegangen und hat gesagt, okay, wir stellen die Beiträge zur Rentenversicherung steuerfrei und erhöhen sukzessive den Anteil der Rente, der besteuert wird, je nach Renteneingangsjahr. Und die voll besteuert werden, kommen jetzt gerade erst rein. Also insofern, das macht die Sache noch viel komplizierter, darüber nachzudenken.
Währenddessen habe ich die KI noch mal ein bisschen halluzinieren lassen und gefragt, wie viel man denn Einkommen haben muss, um über 25%
das ist aber nicht der
Grenzsteuersatz zu kommen. Und das sind
der Durchschnittssteuersatz.
60.000 Euro.
Nee.
Ja, klar. Also mit,
aber für Entscheidungen ist immer der Grenzsteuersatz entscheidend.
Ich glaub, klar, du bist Ökonom, aber ich nicht.
Naja, kommt drauf an, ob der Durchschnittssteuersatz der Grenzsteuersatz ist, wenn du das halt mit der Kapitalertragssteuer vergleichst. Darum geht's.
Ich frage einfach mal hier in diesem Feld
und
der Grenzsteuersatz. Mal gucken, was das Ding jetzt halluziniert.
Okay, Volker, lass uns jetzt mal weitermachen hier.
Stell dich doch nicht so an, dann eh gleich fertig. So, Altersarmut haben wir durch. Einkommen ist immer ein Thema und mein alter Autoschrauber hat immer gesagt, meistens wenn er mir ein neues Auto verkauft hat, und ist der Handel noch so klein, bringt er doch mehr als Arbeit ein. Es sei denn, der Handel wird sanktioniert. Und da habe ich ein Paper von euch zugespielt bekommen. Das heißt Trade Sanctions. Der erste Satz in diesem Paper von Egorov et al. Lautet How effective are trade sanctions? Und ich habe mich nicht getraut, weiter zu lesen, weil ich immer wieder in der Zeitung lese, dass wir immer noch russisches Öl kaufen, dass wir den Russen immer noch Technik exportieren. Also scheinen Trade Sanctions doch überhaupt nicht zu wirken, oder?
Gut, das ist jetzt die eine Sache.
Also wieder politisch
also Trade hier, Sanctions, ne? Die de facto nicht greifen, die sind natürlich nicht wirksam, per Definition. Ja. Also, insofern klar, ja, ist es dumm, ein Trade Sanctions Regime zu machen, dass man nicht komplett, wo man dann sozusagen Löcher erwartet. Also wir wollen eigentlich über zwei Papiere reden, die beide noch im Arbeitspapierzustand sind, die eben noch nicht also peer-reviewed sind, aber die doch ganz interessante Ergebnisse haben und die sozusagen auch im Bereich Handel und Geoökonomik eine Rolle spielen. Das eine ist, wie gesagt, Trade Sanctions von Egorov und et al. Und das zweite ist ein eher theoretisches Papier, Optimal Tariffs with Geopolitical Alignment. Da wird halt die optimale Zollfrage, die Optimalzolltheorie sozusagen erweitert in einem Modell, es gibt da zwei Settings, wo einerseits ein Hegemon, ein Hegemon, also zum Beispiel die USA in einer unipolaren Welt, sozusagen überlegt, was ist der optimale Zoll, wenn es darüber hinaus, das Standardargument, dass du eben deine relativen Preise als große Volkswirtschaft, wenn du Zölle einführst, dass du eben deine relativen Preise sozusagen für dich begünstigen kannst, indem du eben deine Exportpreise sozusagen erhöhst und die Importpreise implizit absenkst. Durch Zölle noch ein zusätzliches Argument gibt, wo du sozusagen Alliierte damit schaffst. Das ist so das kann man in einer unipolaren und dann in der bipolaren Welt studieren. Also das sind die beiden Themen, über die wir uns jetzt mal kurz will ich einfach mal kurz vorstellen, was da herausgefunden wurde.
Du hast eben Optimalzolltheorie gesagt. Was ist das? Was besagt diese Theorie?
Naja, also wie gesagt, das haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals in verschiedenen Sendungen besprochen. Es ist ja so, dass es ein großes Land, das sozusagen im Grunde genommen auf einer Firmenebene würde man sagen, eine Firma, die Monopolmacht hat, ja, also die Preise beeinflussen kann.
Ja, das sind die USA, ja.
Genau, also die und USA, die eben Preise und vor allem die Wechselkurse beeinflussen kann.
Denkst du, das wird ewig so gehen? Denkst du, die werden da irgendwann wird das denen auf die Füße fallen?
Was?
Wie die sich gerade benehmen und den Weltmarkt zu manipulieren versuchen.
Ja, das nicht, weil das ist jetzt mal noch mal eine andere Frage, weil die Politik einfach dumm ist, die machen selbst, okay. selbst wenn man sie unter Berücksichtigung von allen möglichen Optimalzolltheorien, auch der neuen, die ich jetzt gleich vorstellen werde, betrachtet, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Also das ist einfach eine dumme Politik. Aber gut, aber das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, glaube ich. Also es ist eben so, dass der optimale Zoll vom Standpunkt eines großen Landes, das internationale Preise beeinflussen kann, eben nicht null ist, so wie man das so im klassischen Freihandels-Environment oder Umgebung denken würde.
Und zwar sowohl für Exporte wie auch für Importe.
Ja, so und jetzt sagen, das ist unser Papier, Beko, Grossman und Helpman, jetzt sagen die, also was ist los, wenn es zusätzlich Geopolitical Alignment gibt? Also mit anderen Worten, das wird relativ knapp formuliert, wenn es halt exogene andere Gründe gibt, warum ein Land gerne andere Länder als Alliierte hätte. Ja. Ändert sich dann diese Optimalzollüberlegung. Und das wird eben so modelliert, dass du sozusagen, dass der Hegemon, also das ist wie gesagt der unipolare Fall, dass der Hegemon kann eben andere Länder im einfachsten Fall einteilen in eine Ländergruppe, die Zölle kriegt. Die einen einheitlichen Zoll kriegt und in eine Ländergruppe, die Nullzölle kriegt. Die machen es dann auch ein bisschen verallgemeinerter, wo auch die präferierten Länder, die Alliierten, auch denen kann man da noch einen Zoll draufschlagen. Aber der einfachste Fall ist, das wird gerechtfertigt, also wenn man sich an bestimmte WTO-Regeln, also Welthandelsorganisationen Regeln halten will, Klammer auf, was eh keine Sau mehr macht, diese Organisation ist im Grunde genommen tot. Aber wenn man das jetzt mal ernst nimmt, dann kann man eben so ein Regime bauen, wo die Alliierten null Zölle zahlen und alle anderen eben dann einen allgemeinen Zoll machen. Und die argumentieren dann eben, dass man, die zeigen dann in ihrem Modell, dass der Optimalzoll noch mal ein bisschen höher ist, um eben sozusagen Anreize für die Alliierten zu geben, unter deinem Schutzdach so zu stehen. Ja, also dann wird sozusagen dieser Zoll, der reguliert dann eben nicht nur intertemporale Preise und Wechselkurse, sondern der konfiguriert sozusagen dein Innen und Außen. Also Leute, Nationen, die mit dir freundlich sind und nicht. Und da brauchst du natürlich einen Abstand, damit eben die Alliierten einen Anreiz haben, da sozusagen unter diesen Schirm zu gehen. Ja? Weil sie eben dann den Zoll vermeiden. Und das sind zum Teil, also wenn man sich das dann anguckt, dann kommen wir dann tatsächlich schon so in so Trump-Zölle. Also das ist erstmal das theoretische Argument für den unipolaren Fall. Und die schauen sich dann auch an, die nehmen dann so Geopolitical Alignment wird auch gemessen, so, also das Modell wird kalibriert, wie Länder sozusagen, wie nah Länder an dir sind. Und das wird über so Abstimmungsverhalten in der UN-Generalversammlung zum Beispiel. Wie oft stimmen die mit den USA ab oder nicht? Das ist so eine Idee. Also das kann man dann auch empirisch tatsächlich messen. Und also wenn also zum Beispiel der Optimalzoll für die USA, wenn man nur sozusagen die klassische Optimalzolltheorie hätte, würde ungefähr 10%, um genau 9,7%.
Das ist der ideale Zoll.
Das wäre der optimale Zoll für die USA in ihrem Modell. Das ist auch ein Statusmodell.
Ja gut, aber ist ja immer ganz schön, einfach nur mal so eine Zahl zu haben.
Genau, er ist auf keinen Fall Zero. Und er ist, glaube ich, auch gar nicht, also erstmal 10% ist es gar nicht so weit weg von dem durchschnittlichen Zoll, den jetzt auch Trump hat. Trump ist ein bisschen höher jetzt noch, aber jetzt kommt's. Ja, der, wenn du Geopolitical Alignment hast, dann sagen die, er würde der optimale Zoll für die nicht unter deinem Schutzschirm stehen, sind dann schon 22,6%. Also da kommen wir dann schon in Zollhöhen, die das Trump-Regime tatsächlich verlangt.
Ist das dann also vielleicht gar nicht so dumm, wie wir glauben, was dieses Trump-Regime macht, sondern
doch,
Außenpolitik
weil
mit anderen Mitteln?
Das natürlich, die machen das ja, die erhöhen ja Zölle auf Verbündete. Das ist ja genau der Punkt. Der Punkt ist ja, die Verbündeten kriegen null.
Sie erhöhen Zölle auf diejenigen Länder, die sich noch für Verbündete halten.
Ja, oder so, oder die USA eigentlich als Verbündete haben wollten. Also in diesem Modell gibt es ja gar keine Verbündete oder Russland ist der Verbündete. Also das, wie gesagt, das macht alles keinen Sinn, aber...
Das stimmt, die haben ja Zölle von null.
Aber der Punkt ist, dass wenn man das ernst nimmt, dass es eben, wenn man wie gesagt, lass uns nicht über Trump reden, das ist einfach nur verrückt. Aber da mal der generelle Punkt zu sagen, dass Zölle möglicherweise als Instrument von Konfiguration deiner alliierten Netzwerke eine Rolle spielen können. Ja? Wie gesagt, die anderen sollen ja da null kriegen. Der durchschnittliche Zoll ist übrigens dann nur 4,1%. Das ist der durchschnittliche Zoll, wenn du sozusagen den Durchschnitt über alle Länder nimmst.
Da hast du aber viele Verbündete.
Du hast viele Verbündete, ja, du kriegst und zwar, it succeeds in attracting the alignment of countries comprising 52.7% of world GDP. Ne, also das sind diejenigen, die, also du willst ungefähr die Hälfte des world GDP als Verbündete haben, genau. Und die anderen eben nicht und die kriegen dann den deutlich höheren Zoll. Und dann machen, um das einfach die Schilderung des Papiers noch abzuschließen, dann machen sie den Fall noch, wo du einen zweiten Hegemon hast, dann gibt es nämlich eine strategische Interaktion. Dann geht es nämlich darum, ganz konkret USA und China sozusagen mit ihren Zöllen, die sie dann setzen für die Nicht-Alliierten, natürlich auch damit berücksichtigen müssen, dass wenn sie Länder, die nicht mit mir alliiert sind, sind dann möglicherweise mit China alliiert. Verstehst du? Also da gibt es so eine strategische Interaktion. Da kommt es dann allerdings tatsächlich darauf an, sind es strategische Substitute oder Komplemente und so. Aber auch da sagen die, in der bipolaren Welt wäre der Zoll den die USA in der Tat den nicht präferiert behandelten, also die Präferierten kriegen immer null in dem einfachen Fall. Und die nicht präferierten Länder, der wäre dann wiederum niedriger. Also sozusagen mit China drin sind wir eher bei 12% als bei 22%.
Aber
also
das heißt das doch, du musst irgendwie eine Zahlungsbereitschaft haben für alliiert yeah. sein in irgendeinem, also, aber wo kommt die denn monetär gemessen hin? Also ich meine, wenn du so einfach sagst, ist mir egal, dann bist du wieder in der Standard-Optimal-Zoll-Theorie, oder? Also wenn alliiert sein halt irgendwie sowas wie...
Nein, die USA haben eine Präferenz für Alliierte.
Genau.
Ja, klar. Na, das wird gemessen. Also das wird halt irgendwie kalibriert.
Ja, aber das ist ja im besten Fall können wir das aus den historischen Daten
genau, ja.
rausnehmen, wo die USA im Kalten Krieg
ja, genau, so
Alliierte bezahlt haben dafür in einem gewissen Sinne. Aber das ist ja eine ganz andere USA und das ist auch eine ganz andere geopolitische Situation.
Es geht ja auch nicht jetzt sozusagen um die aktuelle Trump-USA. Natürlich, wenn die andere Präferenzen haben, wenn die Deutschland einfach nicht mögen, klar, dann sollten sie Deutschland mit 100% Zöllen belegen. Schon, das ist trivial. Der Punkt ist ja zunächst mal nur zu sagen, dass du, wenn es diese Präferenzen gibt, lebst du eben noch weiter entfernt von der Freihandelswelt oder von der Nullzollwelt möglicherweise, als du das hättest bei einem, selbst bei einer, wenn Länder oder Hegemons sozusagen nur das Standard-Optimal-Zoll Argument verfolgen. Darum geht's. Und dann gibt es halt ein gewisses Gefühl dafür, da mal zahlen. Wie gesagt, dieses statische Modell würde ich jetzt, da gibt es sicher andere Überlegungen, die da noch fehlen. Aber einfach um mal den Effekt, der nur davon herkommt, der ist halt durchaus relevant, würde ich sagen. Und eben auch, zeigt eben nur, dass wir. Es geht ja nur darum, hier zu sagen, Moment, in einer Welt, in der sowas eine Rolle spielt, kannst du nicht mit einfach naivem Freihandel kommen. Das ist natürlich klar, das wussten wir auch vorher schon, aber wir sehen mal ein bisschen Struktur und wir sehen mal ein bisschen sozusagen, ja, auch Quantität.
Aber warum benutzt du Zölle dafür und nicht direkte Transfers?
Gut, das ist, glaube ich, ziemlich einfach die Annahme des Policy Space.
Okay, gut, aber das ist natürlich historisch falsch. Ja, weil historisch hat man einfach Transfers, also in irgendeiner Form benutzt.
Warum eigentlich ist der optimale Zoll nicht null? Wenn keiner irgendwelche Zölle zahlt, ist das doch am besten für alle, oder nicht?
Ja, aber nicht für dich. Wenn du es im Durchschnitt, das ist ein Gefangenendilemma-Situation. Ja. Ja? Wenn sich alle darauf einigen können, keine Zölle zu verlangen, dann geht's allen besser als in der Situation, wo man sich nicht darauf einigt und jeder versucht, seine eigenen optimalen Zölle zu erheben. Ja, weil du sozusagen eine Monopolmacht, Monopsonmacht-Situation einfach hast, weil du sagst, ich besteuere den Import, ja, damit kann ich effektiv nach Abzug der Steuer, weil ich groß bin und Marktmacht habe, Marktmacht habe, kann ich den Preis, den ich als Land zahle, senken. Also zahle ich weniger ins Ausland, also gebe weniger reale Güter auch, also Güter einfach ins Ausland ab. Geht nicht um Zahlen im Sinne von Geld, sondern wie viel Güter muss ich hergeben, um aus dem Ausland Güter zu bekommen. Ich verbessere meine Terms of Trade und das kann ich genauso auch machen, indem ich meinen Export begrenze. Dann erhöhe ich den Preis, den relativen Preis meiner Güter und Dienstleistungen, die ich exportiere und verbessere auch damit meine Terms of Trade. Aber wenn das alle machen, dann hast du einfach nur ein Sack voll Verzerrungen und weniger internationalen Handel.
Ja, aber die Annahme ist ja, dass es große Länder gibt, die das machen können, die anderen eben nicht.
Ja,
ja klar, ist ja Monopson.
Genau.
genau. Nee, aber klar, selbst wenn sich alle einigen würden auf null Zölle weltweit, hättest du immer noch die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse, weil nicht jeder Scheiß, den die Amis fressen, den will ich hier haben.
Ja, das berühmte Chlorhühnchen.
Das Chlorhühnchen, was haben wir denn noch? Den Tesla Cybertruck.
Das ist wie der Dachdecker. Alles massiv vorgeschoben.
Nee, ob es vorgeschoben.
Chlorhühnchen ist der Dachdecker des internationalen Handels.
So nenne ich die Sendung. Nee, aber das Chlorhühnchen, also das, egal wie real dieses Hühnchen ist, die Politik, die daraus erwächst, die ist ja real. Und das ist dann das nicht-tarifäre Handelshemmnis.
Ja,
und damit habe ich wieder einen Zoll von mehr als null.
Klar, das ist ja der Vorwurf der Trump-Regierung an die Europäer, dass sie zwar auf der Zollseite möglicherweise wie die Freihandelskrieger aussehen, aber am Ende des Tages über Regulierungen eben, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das stimmt, aber über nicht-tarifäre Handelshemmnisse die amerikanische Wirtschaft halt doch oder amerikanische Exporteure halt doch benachteiligen. Ja, das ist ja der, das ist ja genau der Vorwurf. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht kommentieren, ob der eine Basis in der Realität hat, aber das ist genau der Vorwurf, der aus der Trump-Administration gegenüber den Europäern immer kam. Ja. Gut, jetzt wollen wir das zweite Papier, das ist tatsächlich ein empirisches Papier, genau. How effective are these trade sanctions? Und was die gemacht haben, das ist also insofern ganz relativ neu. Die haben tatsächlich, ich wusste gar, dass das geht, und mir ist auch nicht so ganz klar, ob man das trauen kann. Das sind aber vom Namen her, sind alle Autoren aus dem mindestens slawisch-ukrainischen oder russischen Sprachraum. Also ich traue denen mal, dass die das sozusagen entsprechend lesen können. Die haben tatsächlich wirklich ganz feine Importdaten, irgendwie so auf 10-Digit-Ebene der Güter. Also es gibt ja in der Handelsstatistik gibt es dann so Güter dann eben eingeteilt, die immer feiner werden. Und dann gibt es dann halt irgendwie, keine Ahnung, einen Schweinebauch mittlerer Fettstärke. Das ist halt das ganz Spezielle oder so, ja? Genau, es wird dann immer feiner und das wird eben, da gibt es eben das ist dann so eine Zahlenklassifikation, deswegen nennt man das dann 6-Digit oder 10-Digit. Die sind wohl verfügbar bei den Russen, wie gesagt, mir nicht so klar. Also die entsprechenden Zolldaten und die entsprechenden Importdaten sich angeguckt, die haben die wohl gesammelt und nutzen eben aus, dass unterschiedliche Länder und Gruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also Länderproduktgruppen, diese Kombination zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit Sanktionen belegt worden sind, sodass sie sozusagen einen Differences in Difference Ansatz nennen oder auch einen, in dem Fall einen Staggered, also mit anderen Worten, zu verschiedenen Zeitpunkten wurden eben immer wieder sozusagen neue Zölle oder neue Länderproduktgruppen mit Exportsanktionen belegt, nicht Zöllen, Exportsanktionen belegt, sodass sie relativ gute Daten haben, um sich das sozusagen auf der Mikroebene wirklich anzugucken, wie stark eigentlich diese Exportrestriktionen des Westens oder anderer Länder gegenüber Russland tatsächlich, also sie stellen sich zwei Fragen. Also zunächst mal, wie wirkungsvoll waren die? Ja, mit einer Nummer gab es tatsächlich, also es wurde durch unsere Exportsanktionen, sieht man es auf der russischen Importseite tatsächlich. Ja. Und der zweite Punkt ist, die vielleicht noch wichtige Frage, Firmen, die von diesen, die Güter importiert haben, die von diesen Export, von westlicher Seite Exportsanktionen betroffenen Güter also importiert haben, wie geht's denen und wie geht's denen, den Firmen, die in einem Produktionsnetzwerk mit diesen Importfirmen stehen, wie geht's denen, ja? Und wie gesagt, sozusagen das Narrativ im Westen, auch ja durchaus auch oft von Journalisten so kolportiert, ist ja, dass das alles überhaupt nichts nützt und dass es letztlich im Grunde genommen keinen Schaden gab für die russische Wirtschaft, weil es eben sehr lange mit den aggregierten Statistiken zum Beispiel, ja gut, für Russland, das hat sich ein bisschen geändert, muss man auch sagen, also Russland geht es auch jetzt auch in den aggregierten Statistiken nicht mehr so gut, aber lange Zeit sah es ja da jetzt völlig unproblematisch aus, im Gegenteil, Russland ist zum Teil gewachsen. Wie gesagt, ich würde immer argumentieren, natürlich wächst eine Kriegsökonomie, wenn du eben einen massiven Fiskalstimulus machst durch Waffenkäufe und so weiter.
Ja, oder wie ich immer sage, wenn draußen jemand mal wieder einen Porsche angezündet hat, ist das auch Wachstum.
Hm? Wenn er dann neu gekauft wird.
Ja, ja klar, genau. Davon gehe ich mal aus.
Richtig, ja. Genau. Also eben, also insofern muss man da eh vorsichtig sein, aber das war halt so für Fehler, die sich die und die sagen, naja, also wir müssen uns schon, wie gesagt, diese granularen Daten, diese feinen Daten angucken, um das wirklich zu machen. Und interessanterweise argumentieren die auch für so Kuba- und Iran-Fälle, sind diese Mikrodaten einfach, also diese Sanktionen, sind diese Mikrodaten einfach tatsächlich nicht verfügbar. Also wir haben die, du kannst den Teheran nicht anrufen und die Zolldaten von denen verfolgen. Interessanterweise, wie gesagt, ich glaube das denen, die kommen aus dem russischen Sprachraum.
Weil Konstantin, weiß ich, der finde ich, der ist Russe, der ist,
der ist Russe oder
der,
Ukrainer.
Der, musste, der, ja, der ist Russe, genau. Meine ich. Und der musste aber aus Moskau fliehen 2022.
Okay, alles klar.
Okay, also er ist sozusagen gut. Dissident.
Der Punkt ist, ich war halt überrascht, dass wir diese Daten überhaupt haben und dass man diesen Daten glauben kann. Aber wie gesagt, die machen den Punkt, dass man das kann. Und was sie eben finden, ist tatsächlich eine, also zunächst mal sagen die, interessanterweise wird viel darüber geredet, über die Effektivität von diesen Sanktionen. Aber wir haben tatsächlich, gerade wegen der früheren Länder, die bisher sanktioniert wurden, war die Datenlage auf der Mikroebene extrem schlecht. Und du brauchst eben Mikrodaten, um für alle möglichen anderen Sachen kontrollieren zu können. Ja, weil es halt viele andere Entwicklungen gibt. Also die haben jetzt so viele Daten, dass sie wirklich für Länder Fixed-Effekte, Produktgruppen Fixed-Effekte und so weiter also wirklich kontrollieren können und dann ein relativ klares Bild zu bekommen. Und die zeigen halt zunächst mal, ja, also dass die tatsächlich auf der anderen Seite also Produkte, die mit, oder Produktländergruppen, die mit, wo es Exportrestriktionen gab, relativ zu denen, wo es das noch nicht gab oder nie gab, sehen wir Anfang an um 50-55% eine Senkung des Exports. Jetzt kann man sagen, warum nicht 100%? Und dann nach einer gewissen Zeit sogar bis zu 75% etwa, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es steigt auch noch ein bisschen an. Offensichtlich müssen sie sich da sozusagen, gibt es auch einen kleinen Lerneffekt oder so, bis das dann wirklich jeder kapiert hat, dass es jetzt eine Exportrestriktion gibt. Warum nicht 100%? Naja, weil es tatsächlich Leakage-Effekte gibt. Ja, also es wird dann schon versucht, über Russland zum Beispiel, über die Türkei oder andere oder China diese Exportrestriktionen zu umgehen. Es ist auch so, dass Enforcement in manchen Gruppen nicht hundertprozentig ist. Also es gibt natürlich Enforcement-Probleme. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen massiven, also die wirken in dem Sinne, dass sie das tun, was sie zunächst mal als erstes tun sollen, dass eben weniger Güter aus dem Westen oder von den sanktionierenden Ländern nach Russland tatsächlich kommen. Und die Idee, dass das alles kompensiert wird, sozusagen, so wie ja bei uns in der Presse oft darüber gesprochen wird, dass das alles kompensiert werden kann durch Importsubstitution, die ist falsch. Nun, interessanterweise, Christian und ich sind ja Co-Autoren dieses berühmten What-If-Papers, wo wir argumentiert haben, insbesondere Importsubstitution, es gibt ja zwei Möglichkeiten, also entweder substituierte halt Güter, die du nicht mehr bekommen kannst aus dem Ausland, indem du jetzt heimisch produzierst, ja, oder indem du halt Importsubstitution in dem Sinne machst, dass du die halt woanders von Drittländern bekommst, die das nicht. Und wir haben ja damals argumentiert, dass es deshalb Deutschland relativ glimpflich aus einem Importstopp von Gas herauskommen würde, weil es eben Güter, die gasintensiv produziert werden, in Deutschland eben zum Teil wird importieren können. Also mit anderen Worten, was sie auch finden, in so einem Sinne auch eine indirekte Bestätigung dieser Power of Substitution durch internationalen Handel bestätigen, Domestic-Substitution spielt so gut wie überhaupt keine Rolle. Also mit anderen Worten, sie finden nicht, dass die Russen plötzlich noch Güter, die sie vorher importiert haben, selber produzieren, sondern sie haben eben andere Länder gefunden, wo es dann reinbekommt. In dem Ausmaß, wie sie substituiert haben, was nicht so viel ist, aber in dem Ausmaß, wie sie das sozusagen aufgefangen haben, kam das alles durch Importsubstitution. Das ist mal Nummer eins, ja. Und dann der zweite Schritt, was tut das für die Wirtschaft? Also mit anderen Worten, wenn die Firmen bestimmte Güter nicht mehr bekommen. Und dann sagen sie, also die Headline-Number ist 14%. Also russische Firmen, die sozusagen von diesen Importsanktionen direkt betroffen wurden, deren Output deren oder auch, glaube ich, also Umsatz, glaube ich, ist gemessen, ist zumindest unmittelbar 14% gefallen im ersten Jahr und dann mit ein bisschen weniger, also über Zeit kann man das ein bisschen kompensieren. Also es ist nicht ein absolut permanenter Effekt, aber es ist ein sehr persistenter Effekt. Und das wird weitergegeben es wird auch nicht kompensiert zum Beispiel durch den russischen Staat. Also es ist nicht so, dass sie dann mehr Aufträge durch den russischen Staat zum Beispiel bekommen, in Zweifel sogar eher weniger. Und das hat Netzwerkeffekte sozusagen downstream, also in die Firmen, die mit diesen Firmen, die nicht direkt betroffen sind, aber mit diesen Firmen sozusagen in der Produktionskette verbunden sind, auch die werden massiv geschädigt. Also mit anderen Worten, der Bottomline einfach zu sagen, ja, diese Sanktionen wirken und sie schaden der russischen Wirtschaft.
Ich habe eine Frage an dich, beziehungsweise beim Lesen, beim Querlesen zumindest des Papiers, das mir so in den Kopf kommt. Sie gucken sich an und sagen, wie sieht es mit Militärgütern aus und finden, dort wirken die Sanktionen, wenn ich es richtig gelesen habe, am schwächsten. Und ein Identifikationsproblem, also ein Problem, so richtig den Punkt zu machen, den man versucht mit den Daten zu machen, ist natürlich Folgendes. Das ist eine Ökonomie, die auf Kriegswirtschaft wechselt. Wenn die Unternehmen, wo die Sanktionen am meisten wirken, die Unternehmen, also wirken im Sinne von, die kriegen die Güter nicht mehr importiert. Die Unternehmen sind, die am wenigsten wichtig für den Krieg sind, also die nicht Militärgüter produzieren, dann vermischst du natürlich gegebenenfalls den direkten Effekt der Sanktion mit dem Effekt des der Staat die Wirtschaft umbaut oder die Nachfrage umbaut.
Ja, das müssen ja die Produktgruppen Fixed-Effekte einen Teil rausnehmen. Es sei denn, die hast du auch zeitvariabel, ne? Diese Effekte.
Genau, also die sind natürlich zeitvariabel.
Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich hatte, ist natürlich mit diesen Staggered Diff und Diff, die haben natürlich ihre eigenen Probleme, weil das nicht klar ist, wie weit du wirklich eine Kontrollgruppe hast, die nicht behandelt wurde. Ne?
Ja.
Das ist auch ein Problem. Wie gesagt, ich sage jetzt auch nicht, dass wir diese Zahlen jetzt als...
Aber interessant ist auf jeden Fall. Das ist super interessantes Papier.
Und wie gesagt, der Charme hier ist, dass die sich wirklich die Mikrodaten angucken. Ja? Was bisher, also wenn ich den Literaturüberblick glauben darf, tatsächlich nicht möglich war bisher.
Das ist schon stark. Und es ist wirklich, wie du sagtest, sehr überraschend, dass man da diesen detaillierten Einblick in diese Daten bekommt.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, vielen Dank.
Auch so.
Ja, tschüss. Frohe Weihnachten, frohe Festtage.
Ja, genau.
Wünsche ich allen Hörern, bleibt uns treu auch im neuen Jahr.
Ich wünsche das sogar den Hörerinnen.
Genau, HörerInnen. Nee, den HörerInnen.
Nee, jetzt nicht mehr. Du hast ja schon Hörer gesagt, dann muss er nicht
einen
Glockenschlag machen. Jetzt hast du. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Ist nicht tot.